Tag zusammen, willkommen zu meinem Podcast über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Ich möchte die heutige Podcast-Folge nutzen, um über ein Thema zu sprechen, was an mich als Studiengangsleiter und auch als Professor häufig herangetragen wird von den Studierenden, nämlich die Frage, wie man sich bestmöglich auf eine Klausur vorbereitet oder auch eine mündliche Prüfung, aber natürlich primär die schriftliche Arbeit. Da habe ich natürlich einmal einen eigenen Blick drauf, dadurch, dass ich auch mal studiert habe und zahlreiche Klausuren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade geschrieben habe. Aber natürlich dann auf der anderen Seite auch der Blick eines Professors auf Klausuren, wie man sich ja am besten vorbereiten kann als Studentin, als Student, um einfach vorbereitet zu sein, die Klausur bestmöglich hinter sich zu bringen. Mein Blick ist natürlich gefärbt durch meinen Hintergrund als Naturwissenschaftler, jetzt als Professor in der erneuerbaren Energietechnik. Das heißt also der Blick eher in Richtung der Ingenieurswissenschaften, inwiefern sich das dann auf andere Studienbereiche im wirtschaftswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Bereich übertragen lässt, kann ich gar nicht so genau einschätzen. Ich denke, die grundlegenden Tipps und Tricks gelten erstmal für alle Klausuren, aber dennoch sind die Hinweise eher in dem Bereich der Ingenieurswissenschaften anzusiedeln. Aber da gibt es halt so ein paar allgemeingültige Hinweise. Wenn man die als Studierender beachtet, denke ich, ist man so gut es geht vorbereitet für eine Klausur, kann da mit der nötigen Entspanntheit rangehen und sollte dann auch einigermaßen schadlos durch die Klausur durchgehen. Ich denke, die erste Unterscheidung, die man bei Klausuren machen müsste oder muss, ist die Unterscheidung, ist es eher eine Klausur aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, also Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, oder ist es eher eine Klausur mit technischem Inhalt, die jetzt aber jetzt nicht nur Formeln, Gleichungen abfragt, Rechenwege erfragt, sondern auch Wissen abfragt. Ich denke, da ist die Vorbereitung ein kleines bisschen anders. Da muss man sich etwas anders mit der Materie beschäftigen. Einstieg mit den naturwissenschaftlichen Klausuren, das heißt also jetzt im Ingenieursbereich, im naturwissenschaftlichen Bereich dann die Mathematikklausuren, die eigentlich in jedem Studiengang vorhanden sind, die Grundlagen der Physik, da zählt die Mechanik zu, die Optik, sicherlich die Thermodynamik, Elektrotechnik. Auch das ist ja in jedem Ingenieursstudiengang Grundlage, bevor es dann halt auch in die fachspezifischen Klausuren geht. Wie kann man dafür am besten lernen? Ich denke natürlich, das allererste ist natürlich immer die Vorlesung zu besuchen, die vor Ort zu sein, das sich anzuhören, was der Professor, die Professoren dort dann von sich geben. Das ist natürlich in der Regel wirklich eine ganz klassische Vorlesung, frontal mit häufig wenig Interaktion. Die Interaktion in diesen Veranstaltungen kommt ja dann häufig oder in der Regel dann durch die Übungsgruppen oder Tutorien, die dann von den Tutoren angeboten werden, von Hiwis, also Studierenden, die dann die Sache noch etwas anders aufbereiten und nicht sehr grundlagenorientiert theoretisch, wie das jetzt ein Professor oder Professorin macht in so einer Veranstaltung. Vor allem ist natürlich in der Vorlesung, sind die Inhalte auch stark komprimiert, es werden Zwischenschritte weggelassen, sodass man idealerweise aus Sicht jetzt eines Professors natürlich sich dann nach der Vorlesung hinsetzt und die Dinge nochmal nacharbeitet, vielleicht nochmal sauber abschreibt. Und im Zuge von einer Klausurvorbereitung ist das sicherlich ein Bestandteil, dass man sich die Vorlesungsunterlagen ansieht. Wenn es jetzt ein fertiges Skript gibt, dass man auch da nochmal eigene Notizen macht und versucht, die Gedankengänge nachzuvollziehen, die gegeben wurden. Das hilft selber dem Verständnis, wie sind Dinge hergeleitet worden, wie sind sie entstanden, wo kommen sie her. Aber natürlich auf einer sehr theoretischen Ebene. Dazu nutzt man natürlich immer klassisch Lehrbücher, die mittlerweile, denke ich, in großen Zahlen auch digital über die Hochschulbibliotheken verfügbar sind. Ich denke, dank des Internets hat man auch einen Zugriff auf eine Vielzahl von Skripten anderer Hochschulen oder Universitäten. Das auch die kann man sich angucken, wenn man sagt, ah, der Stil des Professors, der Professorin, der liegt mir nicht so, der ist zu theoretisch oder zu abstrakt. Das Skript ist ja nicht ideal aufgebaut, dass man sich einfach noch weitere Unterlagen besorgt. Ich denke, da bietet das Internet und auch die Digitalisierung der Lehre aus den letzten Jahren einfach eine Vielzahl an Möglichkeiten. Was dann noch dazu kommt, jetzt entstanden auch in den letzten Jahren, sind natürlich Lehrvideos. Da gibt es eine Vielzahl an sehr gut gemachten Videos im Bereich der Mathematik, der Physik, also den ganzen Grundlagenfächern, die einfach in allen technisch orientierten Studiengängen vorkommen. Das heißt, auch da kann man sich dann in seinem Tempo, und das ist der Vorteil dann der Lehrvideos im Vergleich zur Live-Vorlesung, in seinem eigenen Tempo zu seiner Lieblingsuhrzeit sich die Inhalte nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob jetzt abgefilmte Vorlesungen so das ideale Format sind an der Universität. Ich persönlich muss sagen, ich finde so kurze Videos, 15, 20 Minuten, 10 Minuten vielleicht auch nur, zu einem ganz spezifischen Thema viel sinnvoller. Das heißt, dass man dort zu einem Thema schiefe Ebene in der Physik zum Beispiel oder ideale Gasgleichung in der Thermodynamik, dass man sich dazu halt ein Video anguckt über die Videoplattform, die es so gibt, dort auch vor- und zurückspringen kann in den Videos, wenn man Dinge nicht verstanden hat. Sicherlich da auch dann mitarbeiten sollte, also sich nicht nur berieseln lassen sollte, wie man das bei so Streaming-Diensten vielleicht kennt, sondern dann sich tatsächlich hinsetzen, die Dinge mitschreiben, denn das, wenn man mitschreibt, geht es viel besser ins Hirn. Vielleicht auch mal selber versucht, Dinge herzuleiten und dann zu gucken, ob man in die richtige Richtung gedacht hat, um einfach den Stoff zu verinnerlichen. Nächster großer Schritt, und das ist dann natürlich für die Klausur der viel entscheidendere Schritt, ist dann Übungsaufgaben zu rechnen. Und auch da hilft das Internet, also wenn man einfach mal im Internet nach dem Schlagwort Klausur, Musterlösung und dann das Fachgebiet, den Kurs eingibt, also Klausur, Musterlösung, Physik, dann kriegt man 30 Klausuren, die man dann findet, die man dann rechnen kann, unterschiedlicher Schwierigkeitsgrad, das muss man natürlich berücksichtigen, dass natürlich manche Klausuren über dem eigenen Niveau liegen können. Also eine Klausur in Mathematik aus einem Mathematik-Bachelor-Studiengang sieht anders aus als jetzt eine Mathematik-Klausur für Wirtschaftsingenieure, weil die einfach anwendungsbezogenere Aufgaben vielleicht haben. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht auch nur Teilaufgaben nutzt, weil dann das Themenfeld breiter angelegt war. Aber an sich ist das die perfekte Möglichkeit, einfach um eine Vielzahl an Übungsaufgaben zu finden und auch an Musterklausuren. Denn das Entscheidende ist jetzt neben der Verinnerlichung des Stoffs aus der Vorlesung natürlich das Üben, Üben, Üben der Rechenaufgaben. Also man hat als Studierender, weiß man ja ungefähr, wie so eine Klausur aussieht von einem Professor, der Professorin. Es gibt sicherlich auch Altklausuren in der Fachschaft. Auch das ist natürlich immer ein wichtiger Weg oder ein Weg, den man eigentlich immer im Semester gehen sollte, in die Fachschaft, um dort zu fragen, ob es dort alte Klausuren gibt von dem Dozenten, der Dozentin. Idealerweise mit Musterlösungen, wobei man bei den Musterlösungen immer aufpassen muss, die müssen nicht richtig sein, sondern da können auch immer noch Fehler drin sein. Aber wichtig bei den Musterlösungen ist eigentlich eher, dass es Ideengeber sind, wenn man nicht mehr weiter weiß. Naja, bei diesen Übungsaufgaben, die man sich dann besorgt, sollte man einfach themenspezifisch Aufgaben rechnen. Es gibt sicherlich auch dann noch die Übungsaufgaben aus den Tutorien, die man natürlich auch alle können sollte, denn ganz häufig ist es so, dass mindestens eine Klausuraufgabe sehr nah an einer Übungsaufgabe ist. Und das sind dann schon mal gesicherte Punkte, die man mitnehmen kann, wenn man so eine Übungsaufgabe einfach recht flüssig runterrechnen kann. Dann ist man eigentlich sehr gut vorbereitet für so eine Klausur und ja, kann dann etwas entspannter, wenn man dann in der Klausur eine bekannte Aufgabe sieht, damit anfängt, eigentlich ganz gut starten, noch den Adrenalinpegel vielleicht ein kleines bisschen senken. Das sollte ja auch das Ziel sein. Was jetzt so Lerngruppen angeht, das hängt immer stark davon ab, was man für ein Typus ist. Ich denke, ein gesunder Mix ist ganz sinnvoll. Also Wissen erarbeiten, auch mal was zusammenrechnen, macht in der Gruppe Sinn. Jetzt sollte die Gruppe nicht zu groß sein. Ich sage mal 2, 3, vielleicht 4 Studierende. Das ist aus meiner Sicht so eine ideale Lerngruppengröße. Da kann man, wenn man dann mit dem Lernen durch ist, vielleicht mal ein Bierchen trinken dann im Anschluss, um auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Aber das ist schon eine ganz gute Sache, um sich auch gegenseitig so ein bisschen zu helfen, mal so ein paar Ideen zu entwickeln. Auf der anderen Seite braucht man auch immer die Alleinlernzeit. Das heißt ja, dass man sich auch mal alleine hinsetzt und Dinge rechnet, Dinge erarbeitet. Da kann man sich nicht immer darauf verlassen, dass man das in der Gruppe löst. Da droht sonst immer die Gefahr, dass man die Impulsgeber immer von außen hat und selber die Dinge einfach nicht versteht, sondern einfach nur reproduziert. Damit, ja, das reicht nicht für eine Klausur. Das führt dann meistens dazu, dass es eng werden kann, zumindest aus meiner Erfahrung der letzten Jahre, dass Studierende, die sich da so ein bisschen immer dranhängen, sich einfach schwerer tun in den Klausuren. Deswegen braucht man auf jeden Fall auch Zeit, sich alleine vorzubereiten, sich alleine konzentriert hinsetzen. Das ist, denke ich, auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn man dann wirklich lernt, jetzt in der Klausurvorbereitung, dann sollte man sich auch wirklich die Zeit und die Ruhe nehmen, zu lernen. Das heißt also, alle ablenkenden Medien ausschalten, das Smartphone abschalten, mit sämtlichen Messenger-Diensten beim Rechner das Mailprogramm ausmachen, damit man einfach ungestört, konzentriert über einen längeren Zeitraum Dinge machen kann. Dann kann man auch wieder eine Pause machen. Also das gehört auch natürlich dazu, mal aufstehen, rumlaufen, vielleicht auch in die frische Luft gehen, um mal das Hirn ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen. Aber ganz wichtig, und ja, das ist so mein persönlicher Eindruck, häufig fehlt es vor allem zu Beginn des Studiums vielen Studierenden, so eine gewisse Lernstrategie zu entwickeln und dann auch vor allem mal konzentriert zu arbeiten und nicht alle paar Minuten abgelenkt zu werden von irgendeiner Nachricht, die reinkommt, sondern dass man wirklich dann diese Zeit nutzt, sich auch nimmt, reserviert idealerweise, um dann sich auf eine Klausur vorzubereiten. Bei den technischen, inhaltlichen Klausuren ist es ein bisschen anders, also wo dann jetzt nicht nur Rechenaufgaben kommen, sondern dann auch Wissen abgefragt wird. Das kann jetzt in einem Bereich der Energietechnik sein, zum Beispiel, dass es einfach dort Fragen gibt in der Ökonomie, sicherlich dann auch in Anwendungsbereichen der naturwissenschaftlichen Fächer, wo dann halt tatsächlich Wissen oder repetiert werden muss, dass man aber sagt, also nicht nur auswendig gelernt die Stichpunkte runterschreiben, sondern vielleicht auch mal Schlussfolgerungen ziehen, Interpretationen liefern in der Klausur, typischerweise natürlich stichwortartig, nicht als Prosatext. Aber das ist halt ein anderes Konzept, als man das auch häufig aus der Schule kennt, in den naturwissenschaftlichen Fächern. Mathe, Physik, Chemie vor allen Dingen, da ist ja dann, klar gibt es in der Physikklausur, in der Oberstufe vielleicht auch mal Aufgaben, wo man Dinge erklärt, eine Versuchsbeschreibung oder sowas hat, aber tendenziell sind diese Fächer natürlich eher rechenlastig. Was sollte man da machen? Also auf der einen Seite natürlich wieder die Vorlesungsunterlagen durchgehen. Häufig sind es ja dann Präsentationen, die gehalten werden. Da hilft es in der Vorlesung, sich Notizen zu machen. Also idealerweise aus direkt auf einem Tablet vielleicht mit einem Stift. Das bietet ja heutzutage, gibt es ja viele sehr gute Möglichkeiten, dass man direkt in die Folien schreiben kann, in dem PDF-Format. Ansonsten macht man sich Notizen einfach am Blatt Papier, schreibt dann die Foliennummer dazu, damit man das so ein bisschen zuordnen kann. Einfach weil der Professor, die Professorin in der Vorlesung einfach immer auch nochmal im Nebensatz Dinge erwähnen, die einfach ganz interessant sind, die man sich vielleicht notieren möchte. Ja, das gehört, denke ich, eigentlich dazu. In der Klausurvorbereitung sollte man dann so vorgehen, dass man sagt, okay, ich nehme mir jetzt den Themenfoliensatz her und fasse mal so die Kernaussagen zusammen. Was ist die Take-Home-Message jeder einzelnen Folie? Schreibt die mal auf. Das kann jetzt von so einer Folie mit vielen Stichpunkten, kann das aber so die ein, zwei wichtigsten Aussagen sein. Ist jetzt ein Diagramm, auch da ne, Diagramm nochmal abzeichnen mit den wichtigsten Informationen und dann in eigenen Worten nochmal reinschreiben, so, was sagt mir das Diagramm, was sagt mir die Abbildung, was wollte der Professor oder die Professorin mir eigentlich sagen auf dieser Folie, sodass man damit dann natürlich eine sehr umfangreiche Sammlung an Informationen hat, die man dann schrittweise komprimieren muss, dass man dann sagt, so die vier, fünf Folien sind thematisch zusammenhängend, dass man dann die eigenen Stichpunkte nochmal komprimiert, auch da wieder die Kernaussagen rauszieht und so dann Schritt für Schritt das Wissen komprimiert, mit dem man dann arbeiten kann in der Klausurvorbereitung, dass man dann in der Lage ist, auch die wichtigsten Diagramme nochmal aus dem Kopf auswendig hinzuzeichnen, die Kernaussage dazu kennt. Dazu gehört natürlich immer noch mal Lehrbuchwissen oder Literaturwissen, was man sich dann aneignet zu so einem Thema, wenn man Dinge nicht verstanden hat. Also Aufbau von einem Kraftwerk oder wie ein gewisser Prozess in der Verfahrenstechnik funktioniert, dass man dann vielleicht auch da noch mal auf Literatur oder wieder Lehrvideos zurückgreift. Die sind in den Bereichen sicherlich nicht so zahlreich verfügbar wie bei in Mathe oder Physik. Aber damit lässt es sich eigentlich ganz gut, damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Wenn jetzt die Klausur ansteht, sollte man dann anfangen, so ein bisschen auch die Klausursituation zu simulieren, zu üben. Einfach damit sich der Körper so ein bisschen an diese Stresssituation Klausur gewöhnt. Es sind sehr viele Studierende, und das darf man tatsächlich gar nicht unterschätzen, haben dann doch, also ein sehr großen Respekt, wenn nicht sogar Angst vor Klausuren, also diese Prüfungspanik. Wie kann man dieser Situation so ein bisschen begegnen? Was empfehle ich meinen Studierenden eigentlich immer? Also man sollte dann rechtzeitig natürlich mit dem Lernen anfangen, also zwei Tage vor Klausurbeginn mit dem Lernen anzufangen, reicht nicht immer, kann reichen, kann ein bisschen Glück haben. Aber vor allem bei so grundlegenden Klausuren, die vielleicht auch ein bisschen schwerer sind, reicht das häufig, reicht eigentlich nicht. Was sollte man so machen? Jetzt kurz vor dem Klausurtermin, ein, zwei, drei Tage vorher spätestens, dass man diese Klausursituation übt, sich also aus Altklausuren, aus der Fachschaft, aus dem Internet eine eigene Klausur zusammenbaut. Das heißt, dass man ich überlegt, ja, wie könnte so eine Klausur aussehen für das Fach, wie viele Aufgaben hat die typischerweise. Und dann versucht tatsächlich diese Klausur auch mit den gegebenen Hilfsmitteln, mit Taschenrechner, ohne Taschenrechner, mit Büchern, ohne Bücher, ne, gibt ja diese Kofferklausuren, wo man alles mitnehmen darf. In manchen Klausuren darf man ein oder zwei Seiten mit einer Formelsammlung mitbringen. Also, dass man wirklich diese Klausursituation übt, sich an seinen Schreibtisch setzt, alleine auch in der Lerngruppe, aber dann wirklich für sich rechnet und nicht zwischendurch quatscht, sondern dann sitzt und versucht, diese Klausur in den typischerweise 90 Minuten dann zu rechnen oder zwei Stunden, wie lange die Klausur dann dauert, um einfach in dieser Konzentrationsphase zu sein, auch nicht zwischendurch in die Unterlagen gucken, wenn man nicht weiter weiß, sondern dann nächste Aufgabe, einfach um die Klausursituation zu üben. Das hilft ungemein, um sich an diese Stresssituation so gut wie möglich zu gewöhnen. Das hilft tatsächlich. Nach Ablauf der Zeit erstmal 5 Minuten durchschnaufen und dann mit Hilfe der Unterlagen, mit Hilfe von Musterlösungen gucken, hat man richtig gerechnet, wo war der Fehler. Da kommt es dann auch vielleicht nicht ganz darauf an, dass man da jedes Ergebnis richtig hat, sondern wirklich zu gucken, also habe ich den Ansatz, habe ich den Rechenweg gefunden, habe ich die Informationen, die ich geben sollte, richtig wiedergegeben, fehlt im Diagramm eine Angabe, dass man da in den Originalunterlagen nochmal reinschaut, um sich da einfach sicher zu sein und in der Lerngruppe sich natürlich nochmal austauscht. Aber tatsächlich diese Klausursituation übt, das vor allen Dingen dann machen, wenn man im Letztversuch der Klausur ist. Also das, man hat ja immer mehrere Versuche, um eine Klausur zu schreiben und zu bestehen. Und im studentischen Leben kann es halt mal vorkommen, dass man mal in so einen Letztversuch von der Klausur kommt, weil irgendwas schiefgegangen ist vorher. Es gibt tausend einen Gründe, warum das passieren kann. Dann wirklich also diese Klausursituation so gut es geht simulieren. Da dann sogar, also das empfehle ich dann den Studierenden, die dann kommen, versucht, diese Probeklausuren, die man zu Hause schreibt, wirklich, also wenn das sogar geht, im Hörsaal, im Seminarraum zu schreiben, da wo die Klausur dann auch geschrieben wird, damit man sich an die Räumlichkeiten gewöhnt, damit der Körper so gut es geht vorbereitet ist in so einem Letztversuch. Auch da wichtig, dass man in so einen Tagesablauf kommt. Also wenn die Klausur morgens um 9 ist, dass man dann so parat ist, dass man auch morgens um 9 Uhr seine Probeklausur schreibt. Also dann auch zeitig ins Bett gehen und nicht nur bis 3 Uhr nachts lernen und dann erstmal bis 10 Uhr im Bett liegen und erst dann lernen, sondern dass man wirklich in den Zeitrhythmus kommt, damit der Körper so gut es geht vorbereitet ist in so einer Klausur, vor allem wenn es halt der Letztversuch ist. Was man auch machen sollte, machen muss, auch wenn man sich zwingen muss, vorher nochmal was zu essen, und wenn es nur eine Banane ist, die kommt in der Regel nicht mehr raus, aber vor allem wenn man so ein bisschen Sorge vor Klausuren hat, dann sagt man sich auch, oh, lieber nichts essen. Also eine Banane und sowas geht immer, ausreichend trinken, damit man einfach, damit der Körper ausreichend Energie hat, um dann in der Klausurphase auch Leistung zu bringen, weil das natürlich einfach ein Stressmoment ist. Naja, und dann ist es so, ja, dass man dann eigentlich bestmöglich vorbereitet ist. Also Unterlagen nachbereiten, das ist so die Idealvorstellung der Professorenschaft, dass natürlich die Studierenden die Vorlesung vorbereiten, zu Hause schon beim Thema sind, dann demütig zuhören in der Vorlesung, dann die ganzen Dinge nochmal nachbereiten. Dass das in der Realität nicht so ist, wissen wir auch alle. Dennoch sollte man sich dann mal hinsetzen und sich die Unterlagen nochmal angucken und nicht sagen, ist klar, Vorlesungstermin abgehakt, nächster Termin kommt dann irgendwann, sondern dass man da wirklich vorbereitet oder die Dinge zumindest nachbereitet. Das hilft dann auch bei der Klausurvorbereitung am Ende dann des Semesters oder wenn halt die Prüfungsphase laufen. Dann, wie gesagt, die Übungsaufgaben zusammensuchen, dann also auch über die Lehrvideos, auch da gibt es ja immer wieder Rechenaufgaben, dass man die dann auch nutzt. Also das Video startet, die Aufgabenstellung erklärt bekommt, dann Pause drückt und selber versucht, die Aufgabe zu lösen. Denn das hilft tatsächlich, also sich das erklären lassen, nachrechnen ist nicht so effizient, was das Lernen angeht, wie das, ja, selber nachdenken, knobeln mit dem Aha-Effekt, dass man dann Dinge einfach auch runterschreiben kann. Das, dann sind das Dinge, die man einfach behält und dann auch anwenden kann. Naja, und dann wie gesagt, diese Probeklausuren, also das ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Idealerweise natürlich mit den Altklausuren. Viele Professorinnen und Professoren haben jetzt auch keine so große Variation in den Aufgaben. Und es ist aus einer Altklausur immer mal wieder eine Aufgabe wieder mit dabei in der nächsten Klausur. Und ja, wenn man dann in der Klausur selber sitzt, dass man, wenn man dann bekannte Aufgaben sieht, dass man dann einfach auch direkt loslegen kann und schon mal ein bisschen Ruhe reinbringen kann, denn das ist, glaube ich, eigentlich klar, das kennt man auch aus der Schulzeit noch, also man schlägt nicht die Klausur auf und fängt bei Aufgabe 1 an, sondern man nimmt sich natürlich am Anfang die Zeit, blättert die Klausur mal durch, welche Aufgaben sind es eigentlich und fängt dann mit der Aufgabe an, von der man denkt, dass man die gut lösen kann, dass man die gut runterschreiben kann, eine Idee hat und dann sollte man also ja ein bisschen ruhiger werden, weil man weiß, okay, die Aufgabe habe ich in der Tasche oder weitestgehend in der Tasche. Da hat man schon eine gute Grundlage. Das beruhigt doch deutlich den Stresslevel, den man dann während einer Klausur hat. Was man auch noch machen kann, ist in der Klausur, wenn man jetzt die Aufgaben durchgeht oder die Klausuraufgaben durchblättert, tatsächlich eine Aufgabe, wo man sagt, weiß ich überhaupt nicht, was ich da machen soll, verstehe ich nicht, ist so kompliziert, die gedanklich wirklich durchstreichen und sagen, die mache ich erst gar nicht, weil man dann den Vorteil hat, dass man ja, eine Aufgabe weniger hat bei der gleichen Zeit, wenn man sagt, oh, 1-0 muss es nicht sein, eher so bestehen, ne? Gibt ja auch genug Klausuren, wo man dann sagt, bestehen reicht mir erstmal, das ist das Wichtigste. Oder mit einer vernünftigen Note, aber keiner Top-Note rausgeht, dann sagt man, alles klar, die Aufgabe streiche ich einfach komplett, da habe ich mich in der Vorbereitung schon schwer getan, ist nicht meins, dann lässt man sie weg oder schiebt sie ganz nach hinten, um dann einfach mehr Zeit, mehr Ruhe zu haben für die anderen Klausuraufgaben. Auch das ist eigentlich ein ganz guter psychologischer Trick, um sich so ein bisschen den Druck in der Klausur zu nehmen, dass das kann oder hilft in vielen Fällen, was dann das Schreiben der Klausur angeht. Ansonsten tatsächlich die Empfehlung dann in der Klausur selber, was macht man da, dass man also jetzt guckt, ob man Punkte auch noch hamstern kann. Es gibt ja in vielen Fällen, ist es ja so, dass man dann auch Teilpunkte bekommt, als nicht nur bei einer Klausur ganz oder gar nicht, sondern dass dann die Professorinnen und Professoren auch dann die halbe Punktezahl geben. Also Aufgabe 10 Punkte gibt es halt 5, wenn man den richtigen Weg hat und dann irgendwann nicht weitergerechnet hat. Also auch das sinnvoll. Jetzt natürlich nicht einfach nur irgendwelche Formeln wild hinschreiben, die vielleicht was damit zu tun haben könnten, sondern also denjenigen, die die Klausur dann korrigieren, ein bisschen helfen, dass man also mit einer guten Abbildung zum Beispiel so ein bisschen erkennen kann, was hat sich der Student, was hat sich die Studentin in der Klausuraufgabe gedacht, um das Problem zu lösen. Also jetzt ja, in der Verfahrenstechnik, in einem Prozess, den man dann vielleicht einfach mal skizziert, auch wenn es nicht direkt was mit der Aufgabe zu, also mit der Lösung, mit der vollständigen Lösung zu tun hat, sondern im Ansatz nur ist, dass man darüber dann schon mal ein paar Punkte sammeln kann. Und wenn man dann schon den Ansatz, den Gleichungsansatz schon mal hat und nochmal nicht weiter weiß, kann man hier und da mal noch den einen oder anderen Punkt sammeln, hamstern, was dann vielleicht über die nächste Notenschwelle hilft. Denn in der Regel ist es jetzt so, dass man ja als Dozent die Leute nicht unbedingt nur rausprüfen will. Auch das soll vorkommen. Aber typischerweise ist das ja gar nicht das Ansinnen. Und wenn man erkennt, also da ist ein Bemühen zu sehen, dann kann man immer noch mal, ja, häufig nochmal ein Auge zurück und sagen, alles klar, das passt. Wenn bei einer Aufgabe nichts steht, gibt es einfach keine Punkte. Das ist auch relativ einfach. Aber auch da, das hängt sehr stark dann von den Dozentinnen und Dozenten ab, wie da die Vorgabe ist. Da gibt es halt auch scharfe Hunde, die sagen, hat nichts damit zu tun, interessiert mich nicht, 0 Punkte. Das ja, steht und fällt mit den Kolleginnen und Kollegen an den Unis und Hochschulen. Ja, das, damit muss man als Student oder als Studentin entsprechend umgehen. Naja, und dann sollte man eigentlich am Ende aus der Klausur raus und sich sagen, alles klar, ich habe alles getan, was ging. Ich habe nicht auf Lücke gelernt. Mehr war gar nicht möglich, dass man sich nicht vorwerfen kann nach der Klausur. Ach, hätte ich das noch gemacht, dann hätte ich es besser schaffen können. Sondern das Gefühl muss da sein, wenn man aus der Klausur rausgeht, dass man dann idealerweise die, sich selber sagen kann, alles klar, mehr war nicht drin. Wenn es dann nicht reicht, dann muss man sagen, ah, alles klar, muss ich mal gucken, woran es gelegen hat. Aber dass man sich nicht sagt, ach, also ich hätte noch mehr tun können, was anderes tun können, um die Klausur dann tatsächlich entsprechend gut zu bestehen. Was eine Selbstverständlichkeit sein sollte, ist natürlich dann, dass man nach der Klausur und idealerweise direkt nach der Klausur sich nochmal schnell hinsetzt, in Stichpunkten aufschreibt, was waren die Aufgaben, was waren die Themen. Man kann sich jetzt sicherlich nicht an jede einzelne Aufgabe erinnern, aber idealerweise dann sofort aufschreiben, was die Aufgaben waren, vielleicht nochmal mit den anderen Studierenden kurz überlegen und diese Informationen dann auch an die Fachschaft geben, denn wenn man Dinge aus der Fachschaft sich holt, Altklausuren gehört es sich einfach so, dass man auch dann Altklausuren wieder zurückgibt in die Fachschaften für die nächste Generation. Das ist einfach so eine Art Generationenvertrag unter den Studierenden. Und dann zum Schluss, was man eigentlich auch immer machen sollte, ist dann zur Klausureinsicht gehen, die ja dann irgendwann später ist. Egal, ob man jetzt bestanden hat oder nicht. Es kann immer mal vorkommen, dass man als derjenige, der die Klausur korrigiert, hier und da nochmal einen Punkt vergessen hat oder bei der Summation sich vertan hat. Das passiert. Und wenn man nicht in die Klausureinsicht geht, dann stellt man das auch nicht fest. Also von daher immer zur Klausureinsicht gehen. Da kann immer mal die Möglichkeit bestehen, nochmal über die nächste Notenschwelle vielleicht zu hüpfen oder wenn man nicht bestanden hat, doch vielleicht nochmal einen Punkt oder zwei sich zu ergattern, um dann die Klausur doch zu bestehen. Muss nicht klappen, kann aber klappen. Deswegen da die klare Empfehlung auf jeden Fall hingehen. Und auch dann nach der Klausureinsicht nochmal hinsetzen, was waren die Aufgaben, was war der Lösungsweg und diese Informationen dann gegebenenfalls auch nochmal in die Fachschaft geben, damit man einfach dann dort einen Pool an Altklausuren hat, sortiert nach Fächern, nach Professorinnen und Professoren, damit die folgenden Studierenden Generationen einfach eine breitere Grundlage an Altklausuren zur Verfügung haben. Bei mündlichen Prüfungen ist die Vorbereitung ähnlich wie bei schriftlichen Prüfungen. Da sollte man dann in einer Lerngruppe diese mündlichen Prüfungen simulieren. Also ähnlich wie man das jetzt bei der schriftlichen Prüfung macht, ist die Vorbereitung ähnlich wie bei der für eine mündliche Prüfung. Allerdings ist dann die Probeprüfung, die man dann macht, idealerweise so, dass man sich trifft zu zweit, zu viert. Einer oder eine steht dann vorne, ist dann Prüfling, die anderen sind dann die Prüfenden und vielleicht gibt es auch da Gedächtnisprotokolle aus den letzten Jahren von den Professorinnen und Professoren in der Fachschaft, sodass man weiß, was sind so die typischen Fragen. Und dann geht man halt den Katalog durch an möglichen Themenstellungen, dass man Dinge herleitet, berechnet, Dinge wiedergibt, reproduziert, entwickelt. Und auch, dass man dann so eine mündliche Prüfungssituation simuliert. Wenn man sagt, die dauert eine halbe Stunde, dass man sich auch dann eine halbe Stunde Zeit nimmt, um dann in der Lerngruppe das ja, nachzuahmen, nachzubilden. Das kann man schlecht alleine machen, da ist so eine studentische Gruppe immer besser. Wenn man jetzt alleine lernt, hilft es tatsächlich, das dann laut zu machen, auch wenn das so ein bisschen surreal wirkt, wenn man anfängt, plötzlich mit sich selber zu sprechen bei der Vorbereitung für eine mündliche Prüfung. Auch da hilft es, sich dann laut die Frage zu stellen und die dann einfach laut zu erklären, ob das dann an der Tafel ist oder mit einem Blatt Papier am Schreibtisch. Aber einfach die Dinge erklären, laut sprechen, wie man das dann in der Prüfung macht, um auch da diese Situation der mündlichen Prüfung zu simulieren. Auch das hilft ungemein, um dann in der mündlichen Prüfung vorbereitet zu sein. Da hat man natürlich eine stärkere Interaktion, weil es eine 1:1 oder 1:2, 1:3 Prüfung ist. Wenn jetzt also ein Dozent mit zwei, drei Studierenden vielleicht gleichzeitig so eine mündliche Prüfungssituation hat, ja, also da ist etwas mehr Interaktion, da geht dann auch der Prüfende dann auf, ja, vielleicht das Wissensniveau, so mache ich das zumindest in meinen mündlichen Prüfungen, so ein bisschen darauf ein, wenn ich merke, okay, die Person ist fit, dann kann ich mal ein bisschen tiefer bohren, wenn ich merke, boah, das Wissen ist eher oberflächlich, dann klopfe ich mal ab, wie weit ich gehen kann, spiegelt sich natürlich dann in der Note wieder. Aber da ist man dann als Professor oder als Professorin natürlich etwas flexibler als eine anonyme Klausur, wobei ich denke, der Klausurenanteil in den technischen Studiengängen ist natürlich deutlich größer als die mündliche Prüfungsform. Naja, also das ist so der Rundumschlag, wie man es machen sollte. Man muss als Student oder als Studentin natürlich immer seinen eigenen Weg finden, wie man das macht. Man musste auch reinkommen, vor allem nach der Schulzeit, in dieses doch etwas anonymere Lernen an einer Hochschule oder Universität, vor allem wenn es halt sehr große Studiengänge sind. Deswegen das Wichtigste ist, sich zusammenzutun, mal im Hörsaal links und rechts gucken, kann man da nicht noch eine Lerngruppe bilden. Denn klar ist, die Studierendenschaft muss sich zusammentun, um zu bestehen gegen die Professorenschaft. Das ist die alte Auseinandersetzung. Das war zu meiner Zeit so, das war zur Zeit so, als meine Professorinnen und Professoren, wo ich hat eigentlich nur Professoren, noch Studierende waren. Das ist seit Ewigkeiten so, dass man als Studierende sich einfach zusammentut, um dann sich gemeinsam vorzubereiten. Aber wie gesagt, dann auch das studentische Leben nicht zu kurz kommen lässt nach der Klausur, nach der Vorbereitung und nochmal die Fünfe gerade sein lässt. Auch das gehört einfach dazu, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Ja, also das ein Abriss, wie Klausuren klappen können. Also am Ende muss man das dann doch selber bestehen. Aber wenn man diese Regeln, die Hinweise, die Tipps so ein bisschen beachtet, auf die Zwischentöne kurz vor der Klausur in den Vorlesungen hört, der eine oder andere winkt mit dem Zaunpfahl, dann ist man eigentlich bestmöglich vorbereitet und sollte normalerweise eigentlich ganz gut die Sache bestehen. Es hat bei mir persönlich geklappt. Das sehe ich bei den Studierenden, die sich so ein bisschen an diese Empfehlung halten, das so ein bisschen für sich verinnerlichen. Dann klappt das eigentlich immer. Und wenn es mal nicht klappt, bricht einem auch kein Zacken aus der Krone. Auch das ist nicht schlimm. Man darf da nicht vergessen, dass in Klausuren dann doch viele Studierende nicht bestehen. Da muss man sich dann wieder zusammentun in der Nachklausur, nochmal pauken, sich konzentrieren. Und dann klappt das in der Regel auch. Also das ist machbar. Da muss man sich jetzt keine allzu großen Sorgen und Gedanken machen. Ja, dann denke ich an dieser Stelle alle Vorbereitungen, alle wichtigen Infos gegeben. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören dieser Podcast-Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.